Der für den Altjahrsabend vorgeschlagene Predigttext steht, wenn man nach Luther gehen würde, im Zentrum der Bibel. Er hat gesagt, wer den Römerbrief versteht, der versteht von dort aus die ganze Schrift. Und dann steht er auch noch in der Mitte des Römerbriefs, der 16 Kapitel hat, im 8. Kapitel im Zentrum. Und das ist wirklich ein Zentrum dieses Briefes, dieses Kapitel. Es sind die Verse 35 bis 39 im Römerbrief. Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal? Oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hunger? Oder Blöße? Oder Gefahren? Oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesus ist, unserem Herrn. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Liebe Gemeinde, es ist nicht üblich eigentlich, dass sich ein Prediger in die Werkstatt schauen lässt, sozusagen ins Amtszimmer an den Schreibtisch und die Gemeinde bis hinein auch in seine Gedanken oder Probleme beim Anfertigen so einer Predigt. Aber heute möchte ich das tun mit einer Behauptung. Ich werde mich erst gar nicht dafür entschuldigen, wie das so oft am Anfang von Büchern gemacht wird, wo gesagt wird, natürlich kann ich dieses Thema auf 100 Seiten nicht erschöpfend behandeln und da bitte ich also im Voraus um Nachsicht oder wie das Sprecher einer Sendung tun, wenn sie sagen, sie müssen mir schon verzeihen, dass ich, der ich ein so großer Geist bin, dieses große Thema, in dem so viel zu entdecken wäre, nicht in 20 Minuten erschöpfend behandeln kann. Ich möchte heute in diese Reihe dieser Leute, die sich dafür entschuldigen, eintreten, möchte sagen, ich möchte mich gar nicht erst dafür entschuldigen, dass man diese Worte, diese wenigen Verse in der Länge so einer Predigt nicht eigentlich behandeln kann. Denn diese Verse behandeln mich. Ich kann Ihnen diese Verse gar nicht erschöpfend auslegen in so kurzer Zeit, denn sie legen mich aus. Und da muss man erst einmal auf sich wirken lassen. Man müsste sich Zeit lassen. Und deswegen möchte ich auch beginnen mit ganz ehrlich dem Tipp, nehmen Sie sich Zeit für das Kapitel 8 im Römerbrief. Lesen Sie vielleicht um Mitternacht, nach dem Dinner, vielleicht auch nach dem Dinner for One, lesen Sie das Kapitel 8 im Römerbrief. Gehen Sie damit ins neue Jahr oder beschließen Sie damit das alte Jahr? Es ist ja so ein Jahreswechsel immer wieder eigenartig? Denn was ist eigentlich schon dabei, ob wir ein Kalenderblatt abreißen, auf dem jetzt heute der 31. steht, oder das Blatt mit einem anderen Datum? Es ist eben ein Datum. Aber es fällt eben an solchen Tagen auf. Es fällt uns auf, wie die Zeit verrinnt und auch das Leben. Und du und ich, wir können es nicht halten. Wir können es nicht festhalten. Wer sich dagegen sträubt, wer das Kalenderblatt auf dem Kalender lässt, er ändert nichts, die Zeit geht weiter. Und das Leben verrinnt nicht nur, es wird auch alt, es kann welken und es wird verwundet und verletzt. War es nicht erst gestern, wo mein Amtsbruder und ich glaube zusammen, 3 Menschen beerdigt haben? Und wo Angehörige das Ende des Jahres zusammen erleben mit dem Ende eines Lebens, wo sie doppelt dadurch konfrontiert sind mit der Vergänglichkeit unseres Lebens? Wir sind auch heute Abend damit konfrontiert. Und das ist vielleicht der Grund, warum wir Menschen so gerne spaßig sind an so einem Datum. Die bisschen Ernsthaftigkeit und friedliche Ruhe, die manche an Weihnachten doch vielleicht noch hinbekommen haben, die wird nun wirklich abgelöst durch die Big Fete, deren Ankündigungen man auf vielen Plakaten auch in unserer Umgebung lesen kann. Und das Fernsehprogramm wird auch sehr abwechslungsreich sein. Manchmal ist hinter diesen Späßen auch Angst. Lassen Sie mich mal provozieren. Wir sollten vielleicht froh sein, dass die Menschen am Abend eines solchen Tages, der das Jahr beschließt, lieber Späße machen, als über Gott reden. Was wir nämlich da zustande bringen könnten, wenn wir über Gott reden würden, das wären vielleicht bittere Anklagen. Viele Menschen, wenn sie von Gott reden, reden nämlich leider nur noch in dieser einzigen Art über ihn, in der Art der Anklage. Sie sitzen wie die Richter und Gott da unten auf der Anklagebank. Der Glaube hat Risse bekommen. Und deswegen habe ich mich dem Aberglauben begeben und zugewandt. Ich habe zu Hause zufällig in die Hände bekommen eine Ausgabe der Frauenzeitung Freundin. Da gibt es jetzt eine ganz dicke Sondernummer, über 50 Seiten, voll mit dem Horoskop für 92. Wie ich meine Höhen und Tiefen jetzt schon mir vorausholen kann und mich darauf einstellen kann. Paulus kannte auch Leiden. Und wenn er hier im Römerbrief, im Römer 8, in einen solchen Jubel ausbricht, könnte man sagen, dann ist das nicht ein Ausdruck eines oberflächlichen Christen, der nicht Schweres in seinem Leben durchgemacht hat. Und auch wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass wir es nicht so machen wie er, 2 Kapitel vorher im 7. Kapitel des Römerbriefes, wo er über sich zugibt, ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. So ehrlich ist der Apostel Paulus, der vor Gott nichts mehr verbirgt. Wir machen es doch oft andersrum. Ich tue das Gute und die anderen sind alle böse. Die anderen, die tun nicht, was sie sollen. Paulus hat schon längst die Hoffnung aufgegeben, die manche so, die mit Hauruck noch durchs Leben gehen, nächstes Jahr packen wir es an, in sich haben. Er weiß, dass er in sich nichts Gutes zu erwarten hat und aus sich auch nicht. Und deswegen sehnt er sich nach der Erlösung durch Gott und durch seine Kraft. Er weiß, dass er ein Mensch ist, der aufgespalten ist zwischen dem, dass er eigentlich, und wer möchte das nicht, das Gute möchte, aber das Böse vollbringt. Wer möchte nicht all das Gute, das er sich vornimmt, nächstes Jahr erreichen und vollbringen? Wer an diesem Tag sich keine Vorsätze vornimmt, der nimmt sich vielleicht nie wieder welche. Wer möchte nicht ernsthaft das Gute tun? Und doch, seltsam, wir machen es oft damit gerade mal noch schlimmer. Der Grund? Paulus nennt es so. Ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das streitet gegen das Gesetz in meinem Gemüt und nimmt mich gefangen in der Sünde Gesetz, welches ist in meinen Gliedern, ich elender Mensch. Wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Und dann ein Kapitel weiter. Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Auch er selbst, der in sich gespalten ist, ist vielleicht hiermit gemeint, als jemand, der gegen ihn ist. Wir sind selber vielleicht gegen uns. Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Auch die ganzen Selbstvorwürfe, die damit gemeint sind, die brauchen wir uns auch nicht mehr ständig vorzuhalten. Mancher hat zu leiden über Vorwürfe von anderen. Mancher hat stark zu leiden durch Vorwürfe, die er sich selber macht. Aber Paulus fragt, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist und uns nun immer noch vor Gott vertritt. Er ist nicht nur der Mittler geworden am Kreuz. Er ist auch jetzt, und das meine ich auch so, dass er jetzt in diesem Augenblick, paar Minuten nach 6, der ist, der uns vor Gott vertritt. Und deswegen kann er sicher sein. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal? Ja gut, wenn wir uns vor Augen halten, dass ein Christ immer fröhlich zu sein hat, dann kann uns Trübsal von der Liebe Gottes scheiden. Wenn ich aber weiß, dass das auch zu einem Leben als Christ dazugehört, kann mir auch das nichts anhaben bis in die tiefste Wurzel meines Glaubens hinein, jedenfalls nicht. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Angst? Morgen wird mein Amtsbruder über die Jahreslosung predigen. In der Welt habt ihr Angst, hat Jesus gesagt, aber ich habe die Welt überwunden. Angst ist nicht immer begründet. Die Philosophen unterscheiden zwischen Angst und Furcht. Es gibt einfach so die Angst, eine Lebensangst, ein unbestimmtes Gefühl, dass manche schlecht loswerden. Es kann uns eine solche Angst den Blick verstellen für die Liebe Gottes, der alles für uns getan hat, der sich selber für uns gegeben hat. Oder Verfolgung, darüber kann man heute Abend hier wenig sagen, denn wir leben in einem Land, in dem wir für unseren Glauben kaum verfolgt werden. Und es ist so, dass Christen in den östlichen Ländern, in denen es ja nun auch drunter und drüber geht, aber in denen vor ein paar Jahren noch jemand wusste, der Christ wird, dass er damit auch vielleicht mit seinem Leben bezahlen muss. Es ist so, dass Christen im Osten für uns beten, die wir für sie beten, weil sie wissen, diese Welt, die wir hier erleben, die westliche Welt, die Konsumwelt, die materialistische Welt, die kapitalistische Welt, ist auch wie eine Verfolgung. Sie verfolgt uns bis in unsere Zimmer hinein durch endlose Programme und die Möglichkeit, endlos und ohne Aufhören vor Gott zu fliehen in eine volltechnisierte Unterhaltungswelt. Wir werden auch verfolgt von einer gewaltigen Maschinerie der Flucht vor Gott und den großen Fragen unseres Lebens. Wir werden verfolgt von den Medien bis in die innersten Kammern unserer Gedanken und Seelen will man uns aufstöbern. Ich habe Ihnen deswegen ein Buch mitgebracht heute Abend von einer russischen Christin, die Tatjana Gorycheva, die in diesem Buch ihren Weg von einer atheistischen Philosophin zur überzeugten Christin schildert. Das Buch heißt Die Rettung der Verlorenen, Tatjana Gorycheva. Und interessanterweise hat sie, die sich nach ihrem Christsein in die Bibel vergraben hat, Verständnis gezeigt, nachdem sie einige Jahre jetzt im Westen gelebt hat, dass es die westlichen Christen schwerer haben mit der Zeit für Stille und der Konzentration auf Gott. Sie, die das am Anfang nie verstehen konnte, als sie von Russland nach Deutschland kam und auch wie viele andere meinte, sie kommt jetzt ins christliche Abendland und war entsetzt, hat einen Kulturschock bekommen, wie es bei uns aussieht. Sie hat inzwischen Verständnis. Wir sind verfolgt durch Ablenkung. Was will uns scheiden von der Liebe Gottes? Die vielen guten Dinge, die gar nicht alle schlecht sind, die viele gute Kultur kann auch uns scheiden von dem Besten. Das viele Gute kann der Feind des Besten werden. Oder Hunger, darüber möchte ich auch nicht viel sagen, denn Hunger, und hier ist ganz wörtlich auch dieser äußere Hunger gemeint, den Paulus kennengelernt hat in Zeiten der Verfolgung und im Gefängnis, kann uns das scheiden von der Liebe Gottes? Oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert, alles Dinge, die Paulus in der Verfolgung erlebt hat, wo wir uns drüber unterhalten müssten, was bedeutet das für uns als Christen im Westen? Damit wir noch einmal erinnert werden, wie es Paulus ging, lese ich aus dem 2. Korintherbrief. Ich habe mehr gearbeitet, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin öfters gefangen, oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 50 Mal empfangen, 40 Streiche, weniger eins. Ich bin 3-mal gestäubt, 1-mal gesteinigt, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Tag und Nacht habe ich zugebracht in der Tiefe des Meeres. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch die Flüsse, in Gefahr durch die Mörder, in Gefahr unter den Juden, in Gefahr unter den Heiden, in Gefahr in den Städten, in Gefahr in der Wüste, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter den falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße, außer was sich sonst zuträgt, nämlich dass ich täglich werde angefochten und trage Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer wird geärgert und ich brenne nicht? Also Paulus kann uns etwas erzählen von Dingen, die wir zum Teil als Christen noch nie erlebt haben. Und doch hat ihn das mit Jesus nur enger verbunden und nicht ihn von ihm geschieden. In all dem, schreibt er hier, überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Und jetzt kommt Gewissheit. Und nicht, wie es immer noch landläufig zu hören ist, liebe Gemeinde, Glauben heißt nicht wissen. Hier steht, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Schöpfung, mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Alles, was uns nächstes Jahr begegnen kann, und wenn es das Ende dieser Welt wäre. Hier wird alles zusammengefasst. Tod, weder Tod. Kann uns der Tod scheiden? Der Tod reißt und scheidet allerdings Menschen auseinander. Kann er Gott und Menschen trennen? Kann er Gott und einen Christen scheiden? Nein, er kann die Christen nur noch enger mit Gott in Verbindung bringen. Denn der Tod ist die Tür vom Glauben zum Schauen. Leben Vieles im Leben, haben wir eben schon gehört, kann uns vielleicht scheiden von Menschen, kann uns trennen untereinander, kann uns auseinanderbringen, kann uns zerstritten machen. Viele christliche Gruppierungen haben sich getrennt, haben sich geschieden von anderen, sind im Streit auseinandergegangen. Kann uns alles, was wir im Leben erleben, auch von Gott scheiden? Von Christus? Oder erleben wir alles bewusst mit ihm, auch Höhen und Tiefen des Lebens? Weder Hohes noch Tiefes, von dem ist hier auch die Rede. Und besprechen wir alles mit ihm? Klagen wir ihm alles Leid? Freuen wir uns über jede Freude? Dann kann uns das alles nicht scheiden. Wenn wir offen bleiben für Gott, dass es auch durch Tiefen gehen kann, wenn wir nicht naiv hereinfallen auf Evangelisten, die sagen, komm zu Jesus, dann hast du keine Probleme, dann können wir auch durch Probleme mit ihm verbunden bleiben. Ja, wir können ihn eventuell in solchen Zeiten, in solchen Krisenzeiten manchmal besonders tief erfahren. Ich selber bin Gott sehr dankbar für das vergangene Jahr, denn das Jahr 91 hat mich in diese Gemeinde geführt. Und ich möchte einmal sagen, schämen Sie sich, wenn Ihnen das nichts bedeutet, in einer Gemeinde zu sein, in der Sie Gemeinschaft haben können mit anderen Christen. Schämen Sie sich, wenn Ihnen das nichts mehr bedeutet, wenn Sie dabei nichts mehr empfinden, dass Sie Geschwister haben, Brüdern und Schwestern, mit denen sie auf demselben Weg sind. Schämen Sie sich, wenn uns das alles kalt lässt, dass wir uns gegenseitig haben. Denn darauf möchte ich auch aufmerksam machen. In diesem ganzen Abschnitt hier heißt es immer wir. Wer will uns scheiden? Um deinetwillen werden wir. In dem allem überwinden wir. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mag uns scheiden. Christentum ist immer eine Gemeinschaftssache. Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten. Ich denke, Paulus denkt hier auch an die unsichtbare Welt. Und er selber hat sie kennengelernt. Ich muss mich immer wundern, wie viele Christen es noch zu geben scheint, die nur darüber lachen können, wenn man davon anfängt, dass es einen Teufel und einen Satan real gibt. Weil ich einfach weiß, dass jeder, der mit Ernst wirklich Christ sein will, diese Wirklichkeit zu spüren bekommen wird. Und damit wir auch wissen, es gibt die andere Seite der unsichtbaren Welt, den Schutz der Engel, nicht nur die, die abgefallen sind und nun in der Gefolgschaft des abgefallenen Engels Satan ihm als Dämon zur Verfügung stehen. Es gibt auch die, die uns schützen und uns auch im nächsten Jahr behüten wollen als Christen auf unserem Weg. 2. Könige, Kapitel 6, Vers 16, halte ich für eine klassische Stelle. Hier ist Elisa in Gefahr, in Bedrängnis. Und er hat einen Diener und der Diener hat Angst. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf, dass er sich aufmachte, und siehe, da lag eine Macht um die Stadt mit Rossen und Wagen, ein ganzes Heer. Da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, wie wollen wir nun bestehen? Und er sprach, fürchte dich nicht, denn derer ist mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Aber der Diener sah nichts, nur seinen Herrn und sich. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, dass er sah, und siehe, da war der Berg voller feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Nur so viel einmal, es ist ein Beispiel dafür, dass uns die unsichtbare Welt ganz nah umgibt. An anderer Stelle spricht Paulus davon, dass wir wie auf einer Bühne leben. Und die unsichtbare Welt sitzt im Zuschauerraum und schaut uns zu. Da finden auch Kämpfe statt, um die, die auf der Bühne der Welt, die auf der Bühne der Welt spielen und ihre Rollen haben. Dramatische Kämpfe, nicht nur auf der Welt, die wir sehen können, sondern auch auf der unsichtbaren, in der unsichtbaren Ebene. Über die berichtet die Tagesschau allerdings nicht so oft. Aber die Menschen haben ein Bewusstsein davon. Tief in uns drin ist ein Bewusstsein davon, dass diese Welt aus mehr besteht und dass wir durch mehrere Dinge und Realitäten gefährdet sind als nur durch das, was wir sehen können. Deswegen ist der Satz aus dem Psalm 121 bedeutend, tiefsinnig und signifikant. Der Herr behüte deine Seele. Der Herr schläft und schlummert nicht. Er ist immer wach. Wenn wir uns dem Schlaf überlassen, wenn wir das Licht ausmachen und die Tür vielleicht zweimal abschließen, dann liefern wir uns aus. Wir vertrauen und glauben. Wie gut ist der dran, der weiß, der himmlische Vater schläft nicht und schlummert nicht. Er wacht auch jetzt über uns und behütet uns. Ein aktuelles Beispiel noch dafür, dass dieses Bewusstsein da ist, während wir hier zusammen sind in diesem Gottesdienst, geht ein Musikfilm zu Ende über Michael Jackson. Vielleicht sind deswegen so wenig Konfirmanden hier. Der Mann, der wie kaum ein anderer Geld gemacht hat in den letzten Jahren in der Popszene, hat dann 1987, 88 sich im Film auch nochmal feiern lassen. Und der Inhalt dieses Films, Moonwalker, Mondspaziergänger, ist in unserer Fernsehzeitung so beschrieben. Die Kinder, Sean, Cassie und Zeke, werden von dem teuflischen Mr. Big bedroht. Der will, wie könnte es anders sein, über die Kinder der Welt herrschen. Doch die haben als Fans in Michael Jackson einen mächtigen Verbündeten. Der dürre Superheld setzt Mr. Big mit seinen Verwandlungskünsten unter Druck. Michael Jackson, der Popstar mit so viel persönlich privaten Problemen, als großer Held, der uns beschützen kann. Ich bin froh, dass ich Ihnen heute Abend mehr anbieten kann, für jetzt und für die Zukunft. Jesus Christus, der zu uns gekommen ist und der nicht nur an Weihnachten so harmlos gekommen ist, dass er niedlich in der Krippe lag, sondern, wie es Johannes schon in seinen Briefen schrieb, dazu ist der Sohn Gottes gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wir befinden uns in einem riesigen Schlachtfeld. Ein Reich kämpft gegen das andere Reich, noch immer. Und alle Christen ersehnen den Tag, an dem Gott wiederkommen wird in Jesus Christus und ganz gerecht Gericht sprechen wird. Bis dahin darf uns trotzdem der Arge nicht antasten. Bis dahin brauchen wir trotzdem keine Angst haben. Und wenn wir mal Angst haben, dann hat Jesus gesagt, in der Welt habt ihr Angst, habt getrost mal Angst. Aber ich habe die Welt überwunden. Die Ursachen, die tiefsten Ursachen der Angst, die habe ich besiegt. Und deswegen dürfen wir gehen in das neue Jahr mit der Gewissheit, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus so deutlich geworden ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn.